Im Herrn geheiligte Geschwister, in diesem Thema Auswirkungen der Endzeit auf die Gemeinde von innen her, soll uns deutlich machen, wie Satan den Kampf gegen die Gemeinde führt. Er weiß, er hat nur eine begrenzte Zeit. Für Satan ist sein Wirken begrenzt und er ist aus der Herrlichkeit des Himmels gestürzt auf diese Erde. Und er, so sagt das in der Offenbarung Kapitel 12, nur kurz überblickend gesagt, verfolgt die Frau. Die Gemeinde, indem er Wasser speit, um sie zu überfluten. Das ist das Völkermeer, das zu dieser Gemeinde gespült wird, dass möglichst viele in die Gemeinde hineinkommen, die in Wirklichkeit nicht wiedergeboren sind. Dass die Gemeinde überflutet werde. Von der Welt. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass er diese Frau gleichsam mit Flügeln in die Wüste führt, in diese Abgesondertheit Gottes. Und die Erde tut sich auf und verschlingt diese Wasser. Und das ist ein Bild des Gerichtes Gottes. Wir haben im Alten Testament solche Situationen, wo die Rebellion war gegen Aaron und Mose, wo dann die Erde sich öffnete und sie erschlamm. Das ist also dieser große Zusammenhang, in dem die Gemeinde steht. Oder etwas sanfter Vergleich, Gemeinde wird gerne mit einem Boot verglichen, das eben durch diese Zeit rudert. Aber wenn das Boot leck wird, dringt das Wasser in das Boot. Und dann heißt es ausschöpfen. Wenn aber das Wasser zu viel in das Boot kommt, versinkt das Boot. Das ist ja, was Satan erreichen will. Und vielleicht ist das jetzt der Anlass nachzudenken, wie können wir das verhindern, diese Katastrophe. Was ist also zu tun, wenn eben mit den Gläubigen geschieht, die von der Welt bereits angesteckt worden sind, die gewisse Parallelen eben von der Welt übernommen haben? Wesenszüge von der Welt in den Raum der Gemeinde hineingetragen haben, sei es im Reden, im Handeln, ja sogar in den Ordnungen der Gemeinde, demokratische Abstimmungen und so fort, und Satzungen. Wenn diese Situation da ist, gibt es drei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und die beste wäre, wenn der Mensch erkennt, der Gläubige, nämlich und dabei feststellt, dass er lau geworden ist, eben vom Geist der Welt eigentlich angesteckt ist, dass er zur Buße und Umkehr sich leiten lässt. Wir haben diese große Ermahnung in Offenbarung, Kapitel 3, 19. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Weil Gott uns lieb hat, überführt er uns der Sünde durch den Heiligen Geist. Und wir sollen bereit sein, uns da zu disziplinieren zu lassen, von Gott züchtigen zu lassen, eben uns zur Buße zu führen. Wenn diese Haltung da ist, sind wir immer wieder erneuerungsfähig. Und das ist unser Segen. Ich möchte auch das wieder in ein Beispiel vom Alten Testament ansehen. Israel unter der Leitung des Josua soll in das gelobte Land einziehen und vor allem eben Jericho einnehmen, diese befestigte Stadt. Sie senden zunächst Kundschafter aus. Und die müssen beobachten, wie diese Stadt aussieht, wie sie gebaut ist, wie diese Mauern sind, wo ist sie verletzbar, diese Stadt, um dann sie einzunehmen. Geistlich ist es eigentlich das, was im 2. Korintherbrief Kapitel 10 steht in Vers 3, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, zu zerstören. Das ist jetzt, und jeden Gedanken gefangen zu nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Das ist das Einnehmen unseres Jericho. Wisst, es geht jetzt nicht nur darum, wir können oft die verweltlichte Gemeinde und Kirche als Ganze nicht reformieren. Ich habe das als katholischer Hintergrund mit der katholischen Kirche festgestellt, sie ist nicht reformierbar. Aber es geht darum, dass ich diese gleichen Prinzipien, die ja fest in mir selber sind, untersuche, prüfe und dann aber in der Kraft Gottes einnehme und diese Gedankengebäude, diese Trugschlüsse niederreiße, damit mein Blick auf Gott wieder frei wird und auf das Wort Gottes frei wird. Ich muss in mir niederreißen, alles das, was sich da aufgebaut hat und mir den Blick auf Gott verwehrt hat. Und das kann manche Frömmigkeit und Traditionen sein, alles, was letztlich gegen das Wort Gottes steht, aber ganz christlich und geistlich noch immer ausschauen könnte. Jericho muss in unserem Herzen niedergerissen werden. Die Mauern, die sich gegen Gott stellen in unserem Leben. Und wenn wir also das untersucht haben, dann beginnt eben der Kampf. Und wir müssen unter der Führung Gottes diesen Kampf tun. Es ist in erster Linie ein Kampf mit uns, nicht mit den anderen. Es ist ja oft so schnell in der Gemeinde, ja, das und das ist falsch in der Gemeinde. Wenn das richtig wäre, wäre alles in Ordnung. Aber meine Fehler erkenne ich nicht. Reißen wir unser Jericho nieder. Und wisst, da passierte auch etwas zur Zeit Josuas. Da war ein Mann, der hatte bei diesem Niederreißen wunderbare Goldbarren entdeckt und einen babylonischen Mantel. Und er hat sich gesagt, den verstecke ich mir. Wisst, so ist es auch bei uns. Wir erneuern uns gemäß der Heiligen Schrift in vielen Stücken, aber wir haben einige kleine Geheimplätze. Die reservieren wir uns. Die werden nicht erobert mit dem Wort Gottes. Die werden versteckt. Ja? Und da aber, an diesen Plätzen, hängt unser Herz, unsere Hoffnung, unser ganzes Vertrauen. Der babylonische Mantel, das ist eben diese babylonische Frömmigkeit des babylonischen Priesters. Dieses magische, die magische Religiosität. Gell? Und was war die Folge? Gott hat sich zurückgezogen. Israel war nicht mehr siegreich. Ei konnten sie nicht einnehmen. Erst wenn das beseitigt wird, ist Gott wieder mit ihnen. Und das sollte uns immer wieder vor Augen bleiben für unser eigenes Leben. Wo habe ich Blockaden in meinem geistlichen Leben, die beseitigt werden müssen, eben in den Bann gelegt werden müssen? Das ist die Frage. Und so werden wir wirklich diese wunderbare Segnung haben: alle, die ich lieb habe, überführe ich. Gott selber wird uns dann das schon zeigen, wo das ist. Gell? Aber sind wir auch willig, uns das von Gott zeigen zu lassen? Weil wenn wir uns da wehren, da wird er es uns nicht zeigen und wir bleiben geistlich blind. Und züchtige ich. Ja, es ist auch eine Züchtigung und das manchmal auch nicht angenehm. Aber die Züchtigung bringt eine friedsame Frucht hervor, lesen wir dann, nämlich diesen Frieden mit Gott. Ja, und das ist der Grund, darum wir auch einander ermahnen sollen. Und das ist im Titus 1,9 so gesagt: einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Es gibt eine Rebellion, auch immer wieder in unserem eigenen Herzen, wo wir uns überführen lassen müssen. Ich habe da auch meinen Weg gehabt, ich will nur ein paar Streiflichter aufleuchten lassen bei diesem Prozess bei mir. Wie gesagt, als ich erweckt wurde, als ich eben dieses Vertrauen auf Jesus hatte und ich ihm mein Leben unterstellt habe unter seine Führung, habe ich begonnen zu renovieren. Nicht? Ich habe gemerkt, ich bin vor einer Baustelle. Da ist vieles falsch, das muss korrigiert werden. Die Schrift habe ich aufgeschlagen und einen Zettel nebenbei und immer wo korrigiert werden muss, habe ich mir notiert. Diese Korrekturbereitschaft, bin ich bereit, mich jeden Tag durch das Wort Gottes korrigieren zu lassen? Und das ist wunderbar ein Segen und eine Führung. Aber da war zum Beispiel, als ich da hineingekommen bin, dann heißt es, ja, es steht, dort wo du warst, wie du dich bekehrt hast, dort sollst du bleiben. Also das war für mich das Argument, ja, ich war ein Katholik und da habe ich mich bekehrt, daher soll ich als Katholik bleiben. Wisst, es sind Schriftworte. Und so arbeitet der Teufel und hat mich da beruhigen wollen. Aber ich bin doch wieder sehend und hörend geworden. Ja, so kann ich das in dem Zusammenhang nicht anwenden. Jesus spricht auch von Absondern, von Verlassen, von Ablegen, den neuen Menschen annehmen, ausziehen, herausgerufen werden. Das heißt nicht bleiben darin. Oder an anderer Stelle, Naaman wurde vom Aussatz geheilt im Alten Testament. Und er sagte, ja, ich möchte mir Erde von Israel mitnehmen, ich will nur diesen einen Gott mehr anrufen. Aber lieber Prophet, verzeih mir, wenn ich dann aber in diesen Götzentempel gehen muss mit meinem König und ich meine Knie beuge, hab Nachsicht, ich muss das berufswegen machen. Nicht? Und so ähnlich habe ich auch wieder mit Gott verhandelt, nicht? Ja, ich bin ja katholischer Pfarrer, ich kann ja nicht aus und ich kann doch nicht eine ganze Pfarre vor den Kopf stoßen und sie vielleicht gar verlassen. Da kommt ja Verwirrung heraus. Also lieber Gott, hab Nachsicht, wenn ich katholischer Pfarrer bleibe. Aber es hält nicht. Der Herr redet weiter. Oder, ja, keine Bilder verehren. Ja, die katholische Kirche hat so viele Bilder, nicht? Ja, und dann lese ich, ja, im Tempel, da sind ja auch Cherubim. Ja, da sind ja auch Bilder. Also so genau muss man das nicht nehmen. Ja, ja, bis ich später dann merkte, aber diese Cherubim werden nicht verehrt. Das ist ein großer Unterschied. Und so kommt eine Korrektur nach der anderen, ja. Aber die Heimtücke ist, ich bin immer wieder in falscher Weise beruhigt worden, damit ich stehen bleibe. Und da ist eines entscheidend. Liebe ich die Wahrheit, ohne auf Verluste zu achten? Ist mir die Wahrheit alles wert? Bin ich bereit, mich ganz korrigieren zu lassen? Und siehe da, dann ist es anders. Dann zeigt sich das, dass die Wahrheit frei macht, dass wir in die Wahrheit hineingeführt werden. Und die Folge war, jetzt wusste ich mich ganz sicher in der Wahrheit geborgen und stehend. Und das war der große Unterschied. Und eben, dann heißt es, diese Wahrheit macht frei. Aber da komme ich erst, wenn dieser Gehorsam da war. Drum sagt Paulus im Römerbrief, dass er gesendet ist, die Menschen zum Glaubensgehorsam gegenüber Christus zu führen. Und das ist diese Bereitschaft zur Buße. Und darum steht es auch an anderer Stelle, nämlich im Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Manche machen es so, sie sitzen da und sagen, Herr, mir geht es so schlecht, ich bin so danieder, bitte hilf mir, bitte komm, ich fühle mich so allein, so verlassen. Aber sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben sich nicht Gott genaht. Sie meinen, Gott müsste ihnen sich nahen. Aber die Bibel sagt es anders. Wenn du in Not bist, geh du zu Gott. Nicht Gott, komm zu mir. Der verlorene Sohn konnte nicht sagen, Vater, komm, mir ist so miserabel da in diesem Saustall. Der Sohn muss sich aufmachen. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Dann begegnet der Vater. Er umarmt den Sohn. Er bringt das Festkleid, den Ring der Sohnschaft. Naht euch Gott, so naht er sich euch. Ganz wichtige Einstellung. Suche ich jederzeit diese Gegenwart Gottes, diese Nähe Gottes. Nicht in der Ferne Gottes schreien und jammern. Nein, zu ihm gehen. Wir gehen zu ihm, indem wir eben wieder das Wort lesen und hören, betend, erwägen. Indem wir überhaupt still werden und auf Gott hören. Und er will reden. Rede, Herr, dein Diener hört. Das Zweite aber, wenn jemand so von der Welt schon geprägt ist, kann passieren, nämlich der Abfall vom Glauben weg, der Weggang von der Gemeinde. Paulus hat im 2. Timotheus 4,10 gesagt, denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gezogen. Dieser Mann hat dem Paulus lange geholfen, war ein Mitarbeiter. Auch da möchte ich sagen, bitte meinen wir nicht, wenn du jetzt sehr engagiert bist, na, das gilt nicht für mich. Auch solche können die Welt lieber bekommen und weggehen. Dann fangen sie an und sagen, ich gehe halt meine eigenen Wege, nicht? Er will diese Spannung nicht mehr aushalten. Er versöhnt sich mit der Welt. Die Welt greift ihn nicht mehr an. Es ist jetzt wieder ein behagliches Leben. Aber es ist nicht mehr lebendig. Du bist tot. Geistlich tot. Das dritte ist ein Abfall vom wahren Glauben. Diese Menschen verlassen die Gemeinde nicht, aber sie gehen so ihre Wege, ihre eigenen Wege und sondern sich unter der Gemeinde etwas ab und holen sich auch andere als Anhänger gleich mit. Sie haben gut begonnen, dann folgen sie nur einzelnen Worten der Schrift. Sie suchen nicht mehr direkt Gott und fallen ab. Sie sind also den breiten Weg gegangen und werden deshalb von der Welt nicht mehr gehasst. Sie ranken dann Lehren um ihre einzelnen Sätze und lassen aber anderes außer Acht. Es wird ausgeklammert. Dafür wird jetzt nicht mehr geredet. Und so versuchen sie, einen frommen Schein zu bilden. Wenn sie in die Gemeinde kommen, stellen sie sich da, es ist alles in Ordnung. Nicht? Und sie versuchen jetzt auch in dieser Blindheit, in falschen Glauben zu lehren und andere mitzureißen. Oft verrät aber ihre Sprache sie. Nämlich, wie reden diese Gläubigen, wenn sie lau werden und eben nicht mehr den konsequenten Weg des Wortes gehen und sie reißen dann das, was ein ermahnendes Wort ist, einfach nieder und sagen, das gilt nicht mehr für uns, nicht mehr für heute. Die Liebe deckt alle Sünden zu, nicht? Und wichtig ist ja nur, dass wir die Liebe haben, aber sie vergessen, die Liebe, die Agape-Liebe hat eine Liebe zur Wahrheit. Das ist die Frage. Und jetzt ist die nächste Frage, was sagt denn das Wort Gottes zu dem allen? Nicht? Wir sollen ja hier wachsam bleiben. Und erstaunlich, es sind eine Menge solcher Prüfbereiche, wo wir uns fragen müssen, ob da die Welt eingezogen ist. Und so werden gräuliche Wölfe in die Gemeinde einschleichen und werden falsche Christusse verkünden. Und das alles ist von der Zukunft geredet in den Evangelien. Zunächst einmal, es wird eben diese falsche Gebrauch der Freiheit gesehen. Nicht? Wir sind zur Freiheit berufen. Wir haben keine Verbindungen mehr und Verpflichtungen mehr. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Ich meine, zum Vorwand von menschlichem Denken einfach. Sondern dient einander durch die Liebe. Das nächste ist, es treten falsche Propheten auf. Nämlich, es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Das sind gerade solche, die oft gut angefangen haben. Und dann bringen sie auf einmal neue Lehren und dann sagen sie, wer mich hört, der ist gehorsam. Wer mich nicht hört, der verletzt den Heiligen Geist. Denn die Offenbarung ist noch nicht abgeschlossen. Sie wird jetzt durch mich fortgeführt, ergänzt. Und Menschen glauben das. Denkt an Ivo Sašek. Oder dass andere falsche Christusse treten auf und falsche Propheten werden große Zeichen und Wunder tun, um eben womöglich auch Auserwählte zu verführen. Ja, das kenne ich auch in meiner Vergangenheit. Es gab da eine polnische Schwester Faustine, die hat so wunderbare Offenbarungen von Jesus Christus in einem Büchlein geschrieben. Und die liest man da. Die klingen erbaulich, ganz richtig eigentlich. Und es entsteht dann so eine liebevolle Beziehung. Nicht mehr die Heilige Schrift, sondern das ist jetzt, so redet jetzt Jesus zu Faustine. Jetzt kann ich diesen Jesus jetzt hören. Nicht? Und das Jesusbild, ich habe es in Deutschland sogar in Bahnhöfen groß schon gesehen, ein süßer, lieblicher Jesus. Gell? Und wer mir vertraut, wer mich ansieht, der ist im Heil und in der Gnade. Ein falscher Christus. Paulus sagt, ich kenne Jesus Christus nicht mehr dem Fleische nach. Es ist der erhöhte Herr. Wir sollen auch nicht einen Passionschristus ständig vor Augen haben. Einen sozusagen Leidenschristus. Es ist der erhöhte Herr, den wir begegnen, nicht dem Vergangenen. Suchet ihn nicht hier, er ist auferstanden. Das sind falsche Christusse oder falsche Gebete, wo dann in Gemeinden eigene Riten und Vorschriften eingehalten werden und wie eben ein Pastor angezogen sein muss und natürlich auch die Frauen und so weiter und wie das alles genau nach Riten eingehalten werden muss. Und dann meinen sie, wenn das so geordnet ist, dann sind wir alle in Ordnung. Aber das ist eine Ordnung von Menschen. Oder falsche Lehre. 2. Petrus 2,1 sagt, es gab auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Ist interessant. Petrus nimmt gar nicht mehr an, dass falsche Propheten es im Neuen Testament noch geben wird. Im Alten Testament gab es falsche Propheten. Im Neuen Testament falsche Lehrer, weil falsche Propheten gibt es überhaupt nicht, weil es keine Propheten mehr gibt, wenn die Schrift niedergeschrieben ist. Und da heißt es weiter, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und da haben wir es, die Offenbarwerdung. Ist Jesus Christus wirklich der Herr in ihrem Leben? Sind sie wirklich ihm unterworfen? Sind sie ihm gehorsam? Ist es wahr, dass er ihr Herr ist? Oder sind sie ihre eigenen Herren? Und sie werden ein schnelles Verderben finden. Ja, und diese, es ist auch falsche Lehren dann und falscher Geist. Wie eben Paulus in 2. Korinther 11,4 sagt, denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündet, ihr habt das Beispiel wie Schwester Faustine, aber es gibt dann den eucharistischen Jesus, den kosmischen Christus, nicht? Diesen mystischen Christus. Es gibt viele Christusse, den wir nicht verkündet haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so tragt ihr das gut. Und das ist dann das Erschütternde. Es wird ertragen. Es steht niemand auf. Nämlich ein Evangelium, zum Beispiel Erfolgsevangelium, nicht? Oder ein Evangelium, wo eben eine soziale Weltveränderung geschieht, eine eine Umstrukturierung der Gesellschaft, wo man sagt, nicht mehr Bekehrung verkünden, sondern eine ganze Gesellschaft verändern wir. Und da drinnen kann jeder sich kuschelwohl fühlen, weil die Gesellschaft verändert wird, braucht sich der Einzelne nicht mehr. So ähnlich wie in den Großkirchen auch passiert. Ich bin ja Mitglied der katholischen Kirche, ich brauche mich doch nicht mehr bekehren. Das sind Verführungen. Falsche Apostel und falsche Engel mit falschen Botschaften, 2. Korinther 11, 14. Und das ist nicht wunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichtes. Satan offenbart sich religiös, heilig, beeindruckend. Ich denke an die weiße Dame in Fatima oder Lourdes, ja? Oder die in Medjugorje, ja? Die Herrin heißt es, oder in Amsterdam die Frau aller Völker. In vielen Sprachen taucht dieser Lichtengel auf. Erstaunlicherweise sagt diese Erscheinung nie, es ist die Mutter Jesu. Hat keine einzige gesagt. Das ist ein Lichtengel, der eine falsche Botschaft bringt. Was verkündet denn diese Frau von Lourdes? Errichtet mir zu Ehren eine Kapelle, betet den Rosenkranz. Betet also zu Menschen. Aber die Bibel redet ganz anders. Jetzt weiß ich, der da spricht, ist eben der, der in der Versuchung Jesu gesprochen hat. Er spricht im Gegensatz zur Heiligen Schrift. Und das allein ist das Erkennungskriterium. Und darum wird allein die Schrift uns durch diese Endzeit der Verführung hindurch retten. Es gibt keinen anderen Weg dazu. Und deswegen ist Jesus versucht worden, uns zum Beispiel, uns zur Lehre, nämlich wie Jesus geantwortet hat, es steht geschrieben und nichts anderes. Gehen wir auf keine Denkschlüsse und Konstruktionen ein, keine Diskussionen ein. Es steht geschrieben. Jesus sagt, ihr sagt, der Menschensohn ist ein Sohn Davids. Nicht? Die Menschen haben gerufen, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Aber wie kann dann David ihn Herr nennen? Dann ist dieser Sohn Davids mehr als ein David. Das ist diese Überführung der Heiligen Schrift. Und falsche Brüder, die sich vielleicht sehr liebevoll verhalten, gell? Sehr freundlich, kommt zu uns, bei uns ist eine herrliche Gemeinschaft. Wir essen miteinander, wir teilen alles, es ist alles so lieb bei uns und wir haben überhaupt keinen Streit, weil wir brauchen auch keine Predigt und so weiter. Wir haben so viel zu erzählen, was wir alles erlebt haben. Ja, falsche Zeichen und Wunder, wie wir es eben gesehen haben, wie ich gezeigt habe. Und wir sind viel zu wenig damit gewappnet, dass das vom Lügner kommt. Matthäus 24, 24 steht, denn es werden falsche Christusse, falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Es werden wieder Zeiten kommen, wo große Wunder geschehen. Lasst euch da nicht irreführen. Wenn jetzt große Zeichen und Wunder geschehen, ist es mit Sicherheit der Antichrist, nicht Gott. Gott führt zum Gericht, aber er wird keine neuen großen Zeichen und Wunder tun. Und falscher Gebrauch des Wortes Gottes. Nicht? Wie 2. Korinther 4, 2, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist und fälschen auch nicht das Wort Gottes. Warum erwähnt Paulus das? Schändliche Heimlichkeiten. Wir machen das nicht so, aber es gibt welche, die das so tun. Also es wird zuerst einmal Heimlichkeit verbreitet. Hast du schon gehört, bei dem ist das und das passiert. Da ist eben eine besondere Gebetserhörung und so weiter. Vieles wird erdichtet. Da war eine Totenauferweckung. Ich habe auch so einen Bericht dann einmal gehört. Und dieses Original, das da erweckt worden ist, hat dann in Wien gesprochen. Ja? Und wie ich ihm dann zuhörte, der da seinen Spaziergang in die Hölle gemacht hat und da ja, hat er nochmals den Auftrag bekommen, zurückzugehen, damit er den Wienern sagt, es gibt auch eine Hölle und nehmt das ernst, nicht? Und er wäre in die Hölle gekommen, weil er mit der Frau einen Clinch gehabt hat, gell? Er glaubt ja wirklich, dass das eine Offenbarung Gottes ist. Nicht? Und das ist die Respektlosigkeit. Ich war tot und nun lebe ich. Bonke hat ihn da nach Wien gebracht. Und auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Und darum geht es. Jeder darf mich prüfen mit seinem Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Und da werde ich zur Rechenschaft gezogen. Und wir, die Frage ist, wie gehen wir mit Fälschungen um? Ja, wir kennen ja, dass der beste Fachmann, um Geldfälschungen feststellen zu können, ist derjenige, der das Original durch und durch kennt. Dann erkennt er sofort die Fälschung. Oder denken wir an einen Juwelier, er ist geübt, er ist geschult und erfahren und er geht täglich damit um, zum Beispiel Schmuckstücke zu überprüfen, ist es wirklich echtes Gold oder nicht. Und er bildet sich weiter und letztlich hängt seine ganze Existenz davon ab, ob er das imstande ist, Fälschungen zu erkennen. Geistlich sollte es auch sein. Wir sollten geübte Sinne haben, geschult durch den Heiligen Geist. Wie der Hebräerbrief 5,14 sagt, feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind. Unsere Schulung geschieht nicht in Wissensaneignung in erster Linie, sondern durch Üben. Durch praktisches Leben im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber können wir dann die Lüge schneller erkennen. Geübte Sinne. Oder wie der Psalm 119 sagt, in Vers 148, meine Augen kommen den Nachtwachen zuvor, damit ich nachsinne über deinen Weg. Also dieses ständige im Wort Gottes bleiben, im Wort Gottes sich vertiefen. Denken wir an den Psalm 1, glückselig der Mann, der eben seine Freude hat am Wort Gottes, Tag und Nacht. Drum ist das Wort Gottes das Wasserbad, wo alles abgewaschen wird. Und wisst, bei so einem Bad, da muss man oft baden, nämlich wenn Obdachlose sich baden, dann wird beim ersten Bad gar nicht einmal alles so richtig heruntergehen. Nicht? Und schon gar nicht von den Kleidern. Man muss sich immer wieder baden im Wort Gottes. Und darum in 1. Johannesbrief 4,1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Da ist wieder dies, es spricht jemand, dass eben der Geist Gottes gesagt habe und das ist. Und es kann passieren, dass welche starke Erlebnisse haben. Glaubt mir, Satan hat Zugang zur Seele des Menschen. Satan kann den Menschen auf seiner Seelenebene versuchen. Gott spricht nicht zur Seele, sondern zum Geist. Der Geist sagt meinem Geist, dass ich Kind Gottes bin. Der Geist sagt nicht meinem Gefühl, dass ich Kind Gottes bin. Ja? Ein großer Unterschied. Seien wir also wachsam. Im Römer 16, 17 ermahnt Paulus: Ich ermahne euch, aber ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelehrt worden seid, und meidet sie. Wachsam sein. Prüfen. Typisch dort, wo Trennungen sind, Ärgernisse. Also genau dort, wo Gruppenbildungen schnell geschehen. Weil Gruppenbildung wird immer gemacht, um eine Macht zu bekommen. Nicht? Je mehr Anhänger du hast, umso stärker ist deine Stimme. Nicht? Sobald in einer Gemeinde Gruppenbildung besieht, ist sie gefährlich. Es muss nicht gleich zur Irrlehre führen. Es kann auch so sein wie in Korinth. Ich halte zu Paulus, ich zu Petrus, ich zu Apollo, nicht? Ich zu Luther. Nicht? Das ist Gruppenbildung. Noch nicht Irrlehre. Aber es ist wichtig, wachsam zu sein. Denn solche dienen nicht ihrem Herrn Jesus Christus, unserem Herrn Jesus Christus. Das ist das Um und Auf. Wollen sie wirklich dem Herrn dienen? Oder sind sie nur interessiert, dass sie jetzt zunehmen an Einfluss und Macht? Sondern ihrem eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Also, ihre Veranstaltungen sind elegant. Gell? Picobello, die Sprache, wunderbar. Die Medieneinsätze, Schautafeln und so weiter. Nicht? Alles da, ansprechend. Aber sie dienen nicht dem Herrn, sondern sich selber. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen. Möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Das ist diese Gemeinde, wie es recht sein soll. Und wir haben auch die Ermahnung beim Propheten Hosea 4, Kapitel 4, Vers 6. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch ich dich verwerfen, weil du nicht mehr mein Priester seist und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder vergessen. Eine ernste Ermahnung. Diese Oberflächlichkeit, wo dann keine Erkenntnis mehr da ist, sondern nur mehr ein schwebendes Übereinstimmen, da geht die Gemeinde zugrunde. Eine Gemeinde, wo es keine Lehre mehr gibt, wo nur mehr jeder alles sagt. Ich hatte so eine Situation bei uns im kleinen Kreis, es durfte keine Lehre gebracht werden. Jeder bringt irgendeinen Beitrag, wie es Paulus im Korintherbrief andeutet, aber mit dem Zusatz, es darf nicht korrigiert werden, es durfte da nichts ergänzt werden, alles muss stehen bleiben. Weil das könnte ja den Bruder verletzen. Nicht? Das ist die große Gefahr, in die Irre geführt zu werden. Seien wir nicht diese törichten Jungfrauen, die zwar den Herrn suchen, aber den Geist so gedämpft haben durch ihre Sündhaftigkeit. Und wisst, diese törichten Jungfrauen wurden von der Gemeinde als wiedergeborene Christen eingeschätzt. Ja? Es hat sich erst am Ende herausgestellt, als die Tür verschlossen war und sie dann anklopfen und Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Es geht darum, bin ich vom Herrn erkannt worden? Und erkennt er mich dann wieder? Und habe ich den Herrn erkannt? Gläubig werden heißt, ich habe den Herrn erkannt. Nicht einfach nur an den Herrn geglaubt. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Das ist nur möglich, wenn jemand im Gebet, im Ringen, vor dem Angesicht Gottes bleibt und dann diese Gotteserfahrungen kommen, dieses Erkennen des Herrn. Und das geschieht eben im Stillewerden, im Hinhören auf das Reden Gottes in der Schriftlesung. Und so kehren wir zu dem Ursprünglichen der Schrift zurück. Und so wird jetzt durch Verführung auch es geschehen, dass wir letztlich wach werden müssen, Verführungen zu erkennen. Und zwar, das geht nur auch wieder mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Er wird euch alles lehren. Nicht? Wenn wir das bedenken, und er wird uns in die Wahrheit führen. Nicht? Und er wird offenbar machen, den Sohn, weil er ihn verherrlicht. Ja? Der Heilige Geist ist nicht eine magische Kraft, wo er irgendwie willkürlich, wenn da irgendwelche Kompetenzen verteilt. Er führt zu Jesus. Aber im 1. Korinther 11, 18 steht dann, denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, und zum Teil glaube ich es auch. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Und das sollte auch uns ein Trost geben. Auch wenn in der Gemeinde so eine Not ist, ein Konflikt ist, Spaltungen sind, dann wird sich zeigen, wo jemand steht. Mose hat, nachdem dieses goldene Kalb aufgerichtet wurde, gesagt, Herr zu mir, wer sich entscheidet. Dass ich weiß, wer steht hier und wer steht woanders. Diese Entscheidung muss geschehen. Und dadurch wird eben Reifung geschehen, Klärung geschehen. Und so wollen wir jetzt etwas näher eingehen, wie kommt es zu diesem Abfall? Wie kann das passieren? Nämlich, diese wird nicht so sehr bei großen Verfolgungen geschehen. In 2. Thessalonicher 2,3 steht, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Da ist nicht Verfolgung, Verführung. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Ja, ich möchte auch sagen, die Sünde muss offenbar werden in der Gemeinde. Und das ist, wo wir wachsam sind, in dieser Endzeit. Und da möchte ich jetzt ein Beispiel euch zeigen, nämlich das Zentrum des Abfalles, wie es passiert, hören wir in der Gemeinde vom Alten Testament, im Psalm 106, ab Vers 11 lese ich da. Nämlich, wo es dann heißt, dass Gott sie dahingegeben hat. Und das Wasser bedeckte ihre Bedränger, nicht einer von ihnen blieb übrig. Da glaubten sie seinen Wegen und sangen sein Lob. Denkt diese durch das Rote Meer, nicht? Sie waren bedroht vor das Heer der Ägypter. Sie gehen schnell hindurch, am nächsten gegenüberliegenden Ufer sind sie und sehen, das Wasser stürzt zusammen und begräbt die Feinde. Sie sehen das, sie loben Gott, sie glaubten seinem Wort. Ja, wenn Gott dem Mose sagt, teile das Wasser, dann wird es geschehen. Und so sind sie vertrauensvoll hindurchgegangen. Das ist der gesunde Zustand. Im Glauben leben, den Anweisungen Gottes folgen. Und wir werden unsere Feinde begraben sehen. Die werden unter unseren Füßen, sagt der Römerbrief, wird Gott Satan uns sozusagen demütigen. Aber was passierte dann? In Vers 13. Aber sie vergaßen seine Werke bald und warteten nicht auf seinen Rat. Da haben wir ein Schlüsselwort. Der Abfall beginnt, weil wir die Taten Gottes vergessen. Weil wir das Handeln Gottes vergessen. Nicht mehr wertschätzen. Wir waren am Anfang bei unserer Bekehrung glücklich und haben so gesagt, wie groß ist Gott, dass er auch mich erreicht hat, mich zur Buße geführt hat, dass ich jetzt Vergebung der Sünden gefunden habe. Wie herrlich, ich kann nur jubeln vor Gott. Und nach Monaten oder vielleicht Jahren, sie vergaßen seine Werke. Sie werden klein. Dann haben wir andere Probleme und dann sagen wir, Gott, warum hilfst du mir jetzt nicht? Und sie warten nicht auf seinen Rat. Sie sagen nicht, Herr, was ist jetzt? Was würdest du mir jetzt raten? Was ratest du mir, dass ich tun soll? Herr, was willst du, dass ich tue? Sondern, hör mir weiter. Sondern sie wurden begehrlich in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde. Nicht mehr dieses Vertrauen, Gott wird uns führen, ob es uns jetzt momentan besonders gut oder schlecht geht, aber er wird uns führen. Menschlich gesehen ist es undenkbar, dass ein Volk in der Wüste überleben kann. Aber wenn Gott es sagt, vertrauen wir ihm. Und er gibt das Manna und sie können überleben. Und er gibt auch Wasser aus dem Felsen und sie können überleben. Aber sie sagen, ja, das ist alles recht schön, aber wir wollen Vorräte haben. Nicht? Wir wollen eine Lebensabsicherung haben für mehrere Jahre. Wer garantiert uns, ob das Gott übermorgen auch macht? Nicht? Wenn man so denkt, ist kein Vertrauen mehr. Die Schrift sagt, Gott hat sie versucht, damit der Mensch erkennt, dass der Mensch aus jeglichem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, lebt. Und nicht aus den Werken der Menschen. Und sie sagen, ja, in Ägypten, da hatten wir Fleischtöpfe, da hatten wir den Zwiebel und alles. Aber das Manna, das ist uns zu eintönig. Wir wollen was anderes. Und jetzt soll Gott uns erhören. Schaut, und kennt ihr diese Haltungen? Die können einschleichen in den Menschen. Die Menschen produzieren jetzt Gebetsanliegen. Aber Gebetsanliegen, wo man Gott immer sowas anschafft, was er alles tun sollte und könnte. Und er hört uns nicht. Sie vergaßen Gott und sie wurden begehrlich in der Wüste und versuchten Gott. Sie verlangten nach Fleisch. Gott hat ihnen das Fleisch gegeben. Wochenlang, bis es ihnen zu viel wurde, ihnen eckelte. Das, was man da erbittet, vor dem eckelt einen. Aber das, was Gott gibt, was uns gerne schenken will, da würde uns nicht ecken. Das ist dieser geistliche Überdruss entsteht dann. Mich interessiert das Geistliche nicht mehr. Mir sagt das Wort Gottes nichts mehr, sagt man dann. Und er gab ihnen, was sie forderten. Und ich möchte sagen, diese Gebetserhörung ist gefährlich. Wenn Gott den Menschen in ihrem eigenen Willen dahin gibt. Aber er sandte Auszehrung in ihre Seele. Und sie wurden eifersüchtig auf Mose im Lager und auf Aaron, den Heiligen des Herrn. Und er sandte Auszehrung. Das ist diese geistliche Auszehrung. Wisst, das ist eigentlich dieser Psychiatriefall gegenwärtig, wie viele Menschen sind geistlich ausgezehrt, willenlos, entscheidungslos. Jugendliche wissen nicht, was sie für einen Beruf haben, machen wollen, wie es weitergeht. Sie sind alle so orientierungslos. Und sie wollen immer was haben, nicht? Es fehlt ihnen eigentlich, sie vergaßen diese Werke Gottes in den Rat Gottes. Das kennen sie nicht. Und so beginnen sie fleischlich zu handeln, nämlich die Gier ist nämlich im Vordergrund, wollen sie ihre eigenen Vorstellungen, ihre Träume, nicht? Träume deinen Traum, verwirkliche dich selbst. Und sie hörten nicht auf die Züchtigung des Gottes. Die Menschen verhungern in der Seele, es wird geistlich umnachtet der Mensch, er wird geistlich wie Laodicea. Wir sind das Gesetz, Laodicea, das Volk ist das Gesetz. Aber es ist kein Eifer für den Herrn da, kein Dienen dem Herrn. Er hat keine Orientierung mehr. Und so geht er zugrunde. Und die Auswirkung ist, die Menschen passen sich dann den anderen auf in dieser Haltung und werden eben auch so gesinnt. Das Zweite aber ist, es treten eine Menge Probleme in der Gemeinde auf. Bei dieser Lauheit, nicht? Niemand will mehr was tun, nicht? Alle sind schon so bequem. Auf ein paar Leute lastet die ganze Arbeit, nicht? Und dann beginnen die Einzelnen zu richten und sagen, naja, in unserer Gemeinde stimmt was nicht. Naja, die Führung ist nichts. Nicht? Der ist wenig tüchtig. Man sieht ja, es geht nichts weiter in der Gemeinde. Der Führer ist schuld. Der Pastor und so weiter. Und sie wurden eifersüchtig auf Mose im Lager und auf Aaron, des Heiligen, des Herrn. Also die Kritik geht auf die anderen. Nicht ich bin schuld, sondern die anderen sind schuld, warum es bei unserer Gemeinde nicht gut geht. Das ist diese Haltung. Und es bleibt nicht dabei, dass jemand anfängt, mit der Welt zu liebäugeln. Der Virus der Begehrlichkeit tritt ein und das Verlangen letztlich nach dem goldenen Kalb. Jetzt beginnt man Strategien zu entwickeln. Wie sollte eine Gemeinde ausschauen, dass sie vor der Welt attraktiv ist? Nicht? Ein goldenes Kalb, Gold, Reichtum, der Stier, Macht, das ist unsere Religion. Aber das ist nicht der Gott Israels. Das ist inzwischen ein anderer Gott geworden. Und so kann es passieren, dass auch in einer Gemeinde ein falsches Gottesbild entsteht. Und erfüllte da ihre Bitten. Aber dieser Hass, diese Eifersucht, der Neid und die Schuldzuweisung, die zerstört dann alles. Und so hören wir Matthäus 24,10, und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten, einander hassen. Und das ist dann diese Enttäuschung, diese falsche Gier. Und das kann zunächst einmal auch rein äußerlich anfangen. Nicht? Zum Beispiel, wir haben ja einen Fachmann in Musik, nicht? Die geistliche Rockmusik, nicht? Und so weiter. Es geht darum, wir müssen Power, wir müssen uns aufpeitschen, nicht? Und dann, wenn wir das tun, dann spüren wir die Kraft Gottes. Das ist eine psychische Kraft. Die haben sich selber gemacht, so wie die Baalspriester, die haben auch so herumgetanzt und gepowert. Ja? Und das ist die Irreführung. Diese Menschen merken nicht, wir sehen ja in Deutschland, war ja das, die weltliche Rockmusik, wie sich das auswirkt, dass Massenhysterie dann ist und die zertrampeln sich gegenseitig und dann haben auf einmal alle anderen die Schuld. Nicht? Die Veranstalter selber dann nicht so und so weiter. Also Aggression, Rebellion, sexuelle Zügellosigkeit, Neigung zur Veränderung der Person letztlich und diese Schwindsucht der Seele, die geistliche Blindheit tritt ein. Und Menschen können da aber trotzdem umkehren. Ich möchte sagen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wir haben doch immer ein Heute vor Gott. Ist das nicht wunderbar? Und so wollen wir auch hören bei Jesaja, wo es sagt, Kapitel 1, Vers 18, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Und wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß werden wie Wolle. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Willig sein, dem Herrn gehorsam sein. Und wir werden wieder den Segen bekommen. Es ist nicht das Entscheidende, dass wir keine Fehler machen dürfen. Entscheidend ist, sind wir noch fähig umzukehren, Buße zu tun. Eine Gemeinde, die nicht mehr Buße tut, dessen Leuchter wird der Herr umstoßen. Nicht, weil sie so viel Sünden begangen hat, weil sie nicht mehr Buße tut. Und lassen wir das auch ein bisschen in Zusammenfassungen gehen, nämlich dann hat man keine Gemeindeordnung, es ist alles offen, dann Emanzipation, man lässt also diese Rebellion einander von Kindern und Eltern, Achtungslosigkeit untereinander, man redet eigentlich geheim dann auch negativ gegeneinander, gell? Oder das Ansehen der Person, es wird einer, so wie bei einer Firma, gepusht, dass der bewundert wird, möglichst bewundert wird, wir haben den Besten, den Tüchtigsten und kommt alle von den anderen Gemeinden und dann beginnt dieser geistliche Tourismus, wo dann einer bejubelt wird, bis dann wieder Sünde offenbar wird bei diesen Menschen. Und diese Arglosigkeit untereinander und dann Straßentheater, Pantomime, nicht? Es wird, muss immer alles, nicht das Wort ist es, sondern die Geste, das Bild ist es und so weiter. Nicht mehr die ganze Bibel, was nicht anstoßt, keine Gemeindezucht, es wird umgekehrt, die es gewissenhaft machen, die werden von der Gemeinde dann hinausgedrängt. Geh lieber, wir wollen lieber eine Ruhe haben, nicht? Das ist diese Auswirkung. Und da könnten wir noch vieles aufzählen, nämlich, dass diese Unterscheidungsfähigkeit nicht mehr da und äußere Verwahrlosung dann manchmal auch und gefühlmäßiges Leben im Mittelpunkt ist und schlechte Literatur und so weiter. Also da könnten wir vieles noch aufzählen. Lass mir das stehen. Wichtig ist, dann müssen wir entscheiden. So wie wir es auch im 2. Korinther 16 sehen, wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzendienst überein? Und wenn wir den Eindruck haben, hier ist Götzendienst gemacht worden, dann müssen wir dann diese Frage stellen. Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein. Merken wir, das soll das Kennzeichen einer Gemeinde sein. Unter euch ist Gott. Das erkennt der Ungläubige und fällt nieder und betet an. Gott und wandeln in ihm. Und sie sollen mein Volk sein. Wir wollen ihm gehören. Wir sind sein Volk, nicht ein Volk für irgendeine andere Bewegung. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Das heißt, macht nicht weiter mit Kompromissen mit. Ich will euch aufnehmen. Gott nimmt dich auf, wenn du hinausgestoßen wirst. Der Blinde von Geburt an Blinde wurde von der Gemeinde ausgestoßen. Jesus begegnet ihn und sagt, glaubst du an den Messias? Und er sagt, wer ist es, dass ich an ihn glaube? Jesus sagt, der vor dir steht. Und er fällt nieder und sagt, ich glaube und betet an. Es ist das Zentrum Jesus Christus. Und so sagt er, ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht Gott, der Allmächtige. Das ist das, was bleibend ist, das stabilisierend ist, das uns bewahrt vor jeder Irreführung. Und so wollen wir diesen Kampf der Reinigung, der Läuterung, das Gericht beginnt von in der Gemeinde, auch mühevoll annehmen. Seien wir bereit. Und dadurch werden wir ein Zeuge für die Wahrheit. Und dadurch bekommen wir dann Liebe und Freimütigkeit. Und dann ist es auch ein Zeugnis in der Welt. So wichtig ist es diesen Menschen. Wie gesagt, diese Tage, wo wir evangelisiert haben, fragten dann welche, warum tut ihr euch das an? Ja, weil es uns so wichtig ist, so wertvoll ist. So darf diese Welt es erkennen. Und so bleiben wir abschließend. Es geht letztlich nicht um Krisen, es geht nicht um Endzeitverführung in erster Linie. Wir schauen auf ihn, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir schauen auf ihn, den wir erwarten. Und wenn er kommt, dass wir ohne Tadel vor ihm stehen dürfen. Amen. Amen. So wollen wir uns jetzt zum Gebet erheben. Herr Jesus Christus, du bist dem Johannes offenbar geworden. Und Johannes ist zusammengebrochen in Ohnmacht vor deiner Größe und Herrlichkeit. Gib, dass uns, auch uns, du immer heilig und größer vor Augen wirst, dass eine tiefe Gottesfurcht in uns kommt, damit wir wach sind für das, was du dann sagst. Wenn du nicht Buße tust, werde ich deinen Leuchter umstoßen. Herr, gib, dass die Gemeinde, in der ich drinnen bin, nicht unter dieses furchtbare Gericht kommt, dass diese Gemeinde immer noch ein Licht bleibe, in dem du sichtbar wirst und offenbar wirst. Amen. Amen.